NDR Info. Echo der Welt. Das Echo der Welt, unser Auslandsmagazin heute mit diesen Themen. Hoffnung auf ein besseres Leben, die Staatsbürgerschaft der USA. Mit kleinen Schritten voran, Kolumbien und der Frieden. Bald weniger Kinder, Ägyptens Kampf gegen das Bevölkerungswachstum. Flüchtlinge aus Syrien, Israel in der Zwickmühle und nicht nur Pferderennen, der Palio von Siena. Am Mikrofon ist Udo Schmidt. Die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika, das ist für viele Menschen auf dieser Welt immer noch das gelobte Land, ein Versprechen auf eine bessere Zukunft, auf ein besseres Leben. Donald Trumps Abschottungspolitik ändert daran nichts. Rund um den Unabhängigkeitstag, den 4. Juli, ist der Andrang auf die Einbürgerung immer besonders groß. Symbole sind schließlich wichtig. Unser Korrespondent Thorsten Teichmann hat eine Einbürgerungszeremonie beobachtet.
Pfeifer und Trommler in rot-weißen Uniformen des 1. Regiments von Virginia, Banner, Flaggen und kleine US-Fähnchen. Und vor dem prächtigen Haus der Plantage von US-Präsident Nummer 3, Thomas Jefferson, warten auf weißen Klappstühlen fast 70 Bewerber auf ihre Einbürgerung.
It's very, very important. It feels so great.
Das ist Isatu Kamara. Sie ist 27 Jahre alt. Vor 10 Jahren kam Isatu mit ihren Eltern aus Sierra Leone, aus Ostafrika.
My first day being here. Because I grew up in a war as a child.
Ein Teil meiner Familie war bereits hier, aber ich bin im Krieg in Sierra Leone aufgewachsen. Am Tag, an dem ich in den USA ankam, bei meinem Onkel im Haus, wollte ich duschen. Ich weiß nicht mal, wie ich das Gefühl beschreiben soll, wenn du die Dusche andrehst und das Wasser fließt einfach.
Für Menschen wie Isatu sind die Vereinigten Staaten ein Ort der Hoffnung, ein sicherer Hafen, ein Ausgangspunkt für einen neuen Anfang. Im aktuellen politischen Streit und der Radikalisierung geht das unter. Und leicht könnte man fragen, warum will man ausgerechnet jetzt US-Bürger werden?
We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal.
Mit dem Gong vom Dach des Hauses und den Worten der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung beginnt die öffentliche Zeremonie. Eine Feier an diesem Ort auf Monticello hat einen historischen Hintergrund, sagt die Präsidentin der Jefferson-Stiftung Baumann. Denn Jefferson war nicht nur Freiheitskämpfer und Präsident, sondern auch Sklavenhalter.
Jefferson und die Gründungsväter haben es versäumt, den grundsätzlichen Widerspruch der Sklaverei in einer Zeit der Freiheit aufzulösen.
Bei dieser Einbürgerung bekennen sich diejenigen zu ihrer Geschichte und deren Fehlern, die bereits Staatsbürger sind. Der Unternehmer Andrew Tisch erinnert an seine Großeltern, die 1904 als Familie aus der Ukraine nach Amerika gekommen waren. Amerikaner stellen gerade den Wert von Einwanderern in Frage. Nicht zum ersten Mal. In der Geschichte haben wir immer wieder die Türen für Neuankömmlinge verbarrikadiert. Aber wir haben noch häufiger die Hürden wieder eingerissen. Denn wir brauchen Einwanderer. Sie machen Amerika stärker.
You make America bigger.
All rise. The Honorable Michael F. Urbanski, Chief Judge for the United States District Court, is presiding. Oyez, oyez, oyez.
Auf den Stufen von Monticello nimmt im nächsten Schritt ein Gericht seine Arbeit auf.
Good morning. It was really nice inside in the air conditioning.
Der vorsitzende Richter beschwert sich, es sei im Haus viel kühler als die 34 Grad im Freien. Er nimmt in schwarzer Robe den neuen 67 US-Bürgern den Eid ab, verleiht Einbürgerungsurkunden. Bei der ersten Zeremonie vor 56 Jahren kamen die Einwanderer vor allem aus Nordeuropa, erklärt ein Lokaljournalist. Heute stammen sie aus den Ländern Lateinamerikas, aus Asien und Afrika.
My fellow citizens. How does that sound?
Am Ende der Feier wandert ein Mikrofon durch die Reihen und jeder der neuen US-Bürger soll sagen, was der Tag für ihn bedeutet. Isatu steht als eine der Ersten auf.
Hi, my name is Isatu Kamara. I just like to say, I can't wait to vote for the first time.
Sie könne es nicht erwarten, wählen zu gehen, ruft Isatu. Auch Reinder Stenstrand aus Schweden, der seit 4 Jahren mit einer Amerikanerin verheiratet ist, will endlich mitentscheiden. Es geht darum, wählen zu können. Ich kann zumindest etwas beeinflussen, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln, besonders in der Beziehung zu Europa. Beim abschließenden Picknick unter den weit ausladenden Bäumen der Plantage erzählt Mohammed aus Ägypten, dass die Hetze gegen Einwanderer und vor allem Muslime in den USA zugenommen hat. Trotzdem bereut er den Schritt nicht, US-Bürger geworden zu sein. Als Staatsbürger mit gleichen Rechten hast du mehr Rückhalt, deine Rechte zu verteidigen, als Mensch, aber eben auch als Bürger. Das ist ein durchaus bewegender Besuch im Süden von Virginia, eine Feier ganz ohne übertriebenen Nationalstolz. Es scheint, dort oben bei Jefferson ist das Land wenige Augenblicke ganz bei sich. Am Ende verteilen Freiwillige Vanilla Floats an alle, also Eiscreme in Bechern mit Cola übergossen. Amerikanischer geht es nicht.
Thorsten Teichmann aus den USA. Die Waffen schweigen, doch bis zum Frieden hat Kolumbien noch einen langen Weg vor sich. Zumal der neu gewählte Präsident das Friedensabkommen grundsätzlich in Frage stellt. Die Aufarbeitung des jahrzehntelangen Kriegs im Land beginnt erst langsam und in den ehemaligen FARC-Einflusszonen gilt, Drogenbanden, abtrünnige Rebellen oder andere bewaffnete Gruppen haben weiterhin die Kontrolle. Wer gegen die neuen Machthaber aufmuckt, schwebt in Lebensgefahr. An die 300 Dorfvorsteher, Gewerkschafter oder Stammesführer wurden seit dem Friedensschluss ermordet. Jetzt unternimmt das Land immerhin zwei Schritte in Richtung Frieden. Die Sonderjustiz für den Frieden nimmt die Arbeit auf und der Staat verspricht, die Anführer sozialer Bewegungen endlich besser zu schützen. Aus Kolumbien Ivo Marocic.
Die Waffen schweigen nach einem halben Jahrhundert Krieg, aber ein ruhiges, friedliches Land ist Kolumbien noch lange nicht geworden. Menschen wie Rosa Maria Breton schweben sogar in Lebensgefahr, bekommen offene Morddrohungen. Die Situation von Aktivisten in Kolumbien ist kritisch. Kritisch wegen des historischen Moments, aber auch wegen der Gleichgültigkeit der Regierung. Sie wollen uns zum Schweigen bringen und bringen uns um, einen nach dem anderen. Breton berät indigene Völker in La Guajira, ganz im Norden Kolumbiens an der Karibikküste. Damit ist sie das, was man in Kolumbien Líder Social nennt, eine Aktivistin oder Anführerin. Ein Líder Social, das kann ein Dorfbürgermeister sein oder der Anführer irgendeines Verbandes. Und vor allem in den abgelegeneren Gebieten Kolumbiens sind diese Líder in Gefahr. Seit dem Friedensschluss wurden mindestens 178 Líder ermordet. Die Zahlen gehen etwas auseinander. Die kolumbianische Volksanwaltschaft spricht sogar von mehr als 300 Toten.
Seguimos insistiendo de que hay.
Wir bleiben dabei. Es gibt hier bewaffnete Gruppen außerhalb des Gesetzes. Sie sind keine Guerillas, eher paramilitärische Gruppen oder kriminelle Banden, sagt Feliciano Valencia, der das indigene Volk der Nasa im Senat vertritt und damit auch ein Líder ist. Einige dieser bewaffneten Gruppen sind abtrünnige Rebellen, die im Frieden keine Zukunft sehen und sich wieder in die Urwälder Kolumbiens zurückgezogen haben. In anderen Gegenden kann man die Morde direkt auf die Drogenkartelle zurückführen. Was diese Gruppen gemeinsam haben, sie haben das Machtvakuum gefüllt, das nach dem Abzug und der Entwaffnung der FARC-Guerilla in Teilen Kolumbiens entstanden ist. Der Staat hat es dort nicht geschafft, die Kontrolle zu übernehmen. Jetzt gibt es in früheren FARC-Gebieten neue Machthaber, die mit Drogenhandel oder mit Schutzgelderpressung reich werden. Und wer seine Stimme gegen sie erhebt, sei er Stammesführer oder Gewerkschaftler, wird aus dem Weg geräumt. Das ist beschämend und nicht hinzunehmen. Kolumbien muss dringend Maßnahmen ergreifen, die das hoffentlich aufhalten, sagt Martin Santiago, der Vertreter der Vereinten Nationen in Kolumbien. Die Regierung hat jetzt endlich reagiert. Der scheidende Präsident Santos hat ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um die Líder zu schützen. Die Polizei bekommt eine eigene Sondereinheit, um die bedrohten Personen abzuschirmen. Außerdem wird die Belohnung für die Verhaftung der Mörder und ihrer Hintermänner erhöht. Und wer jetzt aufgibt und sich der Justiz stellt, der soll in den Genuss einer weitgehenden Amnestie kommen. Santos sagt, es gelten besondere Regeln, wenn sich eine organisierte bewaffnete Gruppe insgesamt der Justiz stellt. Aber um das ganz klar zu machen, das bedeutet weder, dass sie politische Anerkennung bekommen, noch, dass die Mechanismen der Übergangsjustiz zum Tragen kommen.
o la aplicación de mecanismos de justicia transicional.
Diese Übergangsjustiz ist eine weitere wichtige Baustelle im kolumbianischen Friedensprozess. Und auch hier gibt es wieder Probleme. In diesen Tagen nimmt die Sonderjustiz für den Frieden endlich die Arbeit auf. Nach vielen Verzögerungen und Änderungen am ursprünglichen Abkommen gibt es jetzt Sondertribunale für Kriegsverbrecher, egal ob sie aus den Reihen der FARC, der Armee oder aus den paramilitärischen Gruppen kommen. Der designierte neue Präsident Iván Duque hat allerdings angekündigt, dafür zu sorgen, dass möglichst viele frühere Rebellen vor normale Gerichte gestellt werden, wo sie mit härteren Strafen rechnen müssen, vor allem, wenn sie mit Drogengeschäften zu tun hatten.
Ivo Marochik aus Kolumbien. Ägypten ist mit 95 Millionen Menschen stark überbevölkert. Die Zahl der Ägypter wächst schnell. Für die jungen Menschen gibt es zu wenig Perspektiven. Die vielen Kinder werden immer mehr zum Problem am Nil. Zumal die autoritäre Regierung von Präsident Assisi Sorge hat, dass die Armut der Jugend diese anfällig für Terrorparolen macht. Eine wohl sehr berechtigte Sorge. Also versucht die Regierung, das Bevölkerungswachstum zu bremsen und unabhängige Frauen zu fördern. Nicht gerade selbstverständlich in einem arabischen Land. Aus Kairo Björn Blaschke.
Nihat Abulkhomsan, eine bekannte ägyptische Frauenaktivistin, erzählt jeden Tag im YouTube-Kanal der Tageszeitung Al-Watan von Frauen, die in der Frühzeit des Islam Geschichte gemacht haben. Zum Beispiel Rufaida, eine berühmte Ärztin zu Lebzeiten von Prophet Mohammed, also im 7. Jahrhundert. Eine Aktion im Fastenmonat Ramadan gegen das Vorurteil, dass Frauen schwach seien. Das Gegenteil sei der Fall. Frauen seien stark, sie könnten Karriere machen und das im Sinne des Islam. Nur eine Kampagne von vielen. So soll bei der kommenden Kommunalwahl eine Frauenquote von 25% erfüllt werden. In der ägyptischen Regierung sitzen 8 Ministerinnen, keine Vorzeigefrauen, sondern Expertinnen in ihrem jeweiligen Ressort. Insgesamt will die ägyptische Führung die Frauen stärken und sie will, dass die Männer das akzeptieren. Das ist im Sinne der Verfassung, die seit Januar 2014 gilt und die Frauen deutlich besser stellt. Und es ist auch bevölkerungspolitisch richtig. Studien besagen, dass Frauen, die gebildet und berufstätig sind, weniger Kinder bekommen. Denn mit etwa 95 Millionen Menschen ist Ägypten schon heute viel zu dicht bevölkert. Tendenz exponentiell steigend. Dabei sind die Ressourcen wie Trinkwasser knapp. Das sieht auch Präsident Abdel Fattah al-Sisi so. Er sagte gegenüber dem privaten Fernsehkanal On TV:
Die Herausforderung ist immens. Ehrlich gesagt ist das Wachstum der Bevölkerung eines unserer größten Probleme, nicht geringer als der Terrorismus. Denn große Armut ist eine der Quellen des Terrors. Sie treibt die Menschen in den Fundamentalismus und in den Extremismus. Das müssen wir eingestehen.
Frauenförderung ist das eine, das andere das Vorgehen gegen Frühehen. Insbesondere auf dem Land ist es nicht unüblich, dass Eltern ihre Töchter schon als Teenager verheiraten, weil die Familien arm sind und jeder Esser weniger zählt. Damit jedoch verlängert sich ganz praktisch die Phase, in der eine Frau Kinder bekommen kann. Denn das ägyptische Gesetz besagt, heiraten dürfen junge Leute erst, wenn sie 18 Jahre alt, also wenn sie volljährig sind, wie in Deutschland. Doch in den ländlichen Gebieten Ägyptens gibt es Imame, die es mit der weltlichen Rechtsprechung nicht so ernst nehmen. In altislamischer Tradition sehen sie einen Menschen als volljährig an, wenn er geschlechtsreif wird. Zudem erklären sie der Landbevölkerung, dass viele Kinder im Sinne des Islam seien. Die Gelehrten der Azhar, der wichtigsten sunnitischen Lehranstalt, halten dagegen. Auch ihre Gelehrten im Dar al-Ifta, einer religiösen Institution, die zum ägyptischen Justizministerium gehört. Im Dar al-Ifta ist unter anderem der Fatwa-Rat angesiedelt, in dem islamische Rechtsgutachten erstellt werden, sogenannte Fatwas. Der Generalsekretär des Fatwa-Rates ist Sheikh Khaled Omran und er spricht sich eindeutig für Verhütung aus.
Die Gefolgsleute des Propheten hatten bereits Verhütungsmethoden zu Zeiten Mohammeds. Und zwar haben sie beim Geschlechtsverkehr ihren Samen nicht in die Scheide gelassen, um zu verhindern, dass die Frau schwanger wurde. Und so können auch wir heute dafür argumentieren, dass die Menschen nur 2 Kinder haben sollten. Die Familienplanung muss aber vor der Schwangerschaft beginnen, denn im Islam ist Abtreibung nicht vorgesehen. Aber vor einer Schwangerschaft gibt es keine Einwände gegen Verhütung. Es ist aus Sicht des islamischen Rechts, der Scharia, besser zu planen. Denn wir sind aufgefordert, für unsere Kinder zu sorgen.
In den 8 kinderreichsten Provinzen Ägyptens ist kürzlich eine weitere Kampagne angelaufen. Tiflin Kefaya, 2 Kinder sind genug. Vertreter des staatlichen Bevölkerungsrates versuchen aufzuklären, warum Familienplanung besser ist als viele Kinder. Und manche Ägypterin stimmt dem schon jetzt voll zu. Auch diese Beamtin.
Ich bin zufrieden mit 2 Kindern. Mein Mann will mehr. Aber wie die meisten ägyptischen Männer. Naja, die meisten Männer schieben die Verantwortung für die Kinder auf die Frauen. Und die Lebenshaltungskosten für die Kinder fressen das ganze Einkommen einer Beamtin.
Ägyptens Führung hat unter dem Druck notwendiger Wirtschaftsreformen fast alle Subventionen, die jahrzehntelang gezahlt wurden, gestrichen. Unter anderem das hat zu einem Anstieg der Lebenshaltungskosten geführt. Und wenn schon nicht die Vernunft die Ägypter davon abhält, viele Kinder zu bekommen, ist es nun vielleicht die Erkenntnis, dass Kinder viel Geld kosten.
Björn Blaschke aus Ägypten. Wir bleiben in der Region. Die Flüchtlingswelle im Süden Syriens bringt Israel zunehmend in die Zwickmühle. Die syrische Armee geht seit Mitte Juni mit Unterstützung russischer Kampfflugzeuge und schiitischer Milizen in einer großen Offensive gegen Rebellen im Süden des Landes vor. In der südlichen Provinz Dara, die an Jordanien und an die von Israel besetzten Golanhöhen grenzt, halten sich viele Flüchtlinge unter schwierigsten Bedingungen auf. Israel hat klargemacht, dass es zwar humanitäre Hilfe leisten und die Flüchtlinge mit Nahrungsmitteln und Medikamenten versorgen will, allerdings lehnt es das Land kategorisch ab, Flüchtlinge aufzunehmen. Trotzdem kommen immer mehr Flüchtlinge an die israelisch-syrische Grenze. Dort fühlen sie sich vor Luftangriffen sicher, weil die syrische Armee das Gebiet so nah an Israel nicht bombardiert. Julio Segador war im Grenzgebiet auf den besetzten Golanhöhen.
Der Wind bläst kräftig auf der israelischen Seite des Grenzzauns mitten auf den Golanhöhen. Auf einem Hügel steht Oberstleutnant Tomer Kohler von der israelischen Armee. Er deutet mit seinem Arm in Richtung des Dorfes Barika auf der syrischen Seite der Grenze.
You can see, near the border tents.
Der Offizier zeigt auf die Zelte, die die syrischen Flüchtlinge notdürftig aufgebaut haben. Die Entfernung beträgt nur etwa 500 Meter. 10.000 bis 15.000 Flüchtlinge seien in den letzten Wochen hierher zur israelisch-syrischen Grenze gekommen, erklärt Tomer Kohler. Das israelische Militär leiste jede erdenkliche Hilfe, fast jede Nacht. Operation Good Neighbor, Operation Guter Nachbar lautet der Name der Hilfsaktion, die Israel vor gut 2 Jahren gestartet hat. Die Armee bringt dabei regelmäßig Essen, Medizin, Energie und Treibstoff in die Dörfer auf der syrischen Seite des Grenzzauns. Seit 2 Wochen stellt Oberstleutnant Tomer Kohler fest, dass sich die Lage weiter verschärft hat.
In den vergangenen 2 Wochen hat die syrische Armee nördlich von hier eine Offensive gestartet. Seither sehen wir noch viel mehr umherirrende Syrer, die von einem Dorf zum nächsten laufen. Wir sehen auch mehr Leute, die medizinische Hilfe benötigen.
Verletzte, die Israel nicht gleichgültig lassen, auch wenn es sich dabei um Syrer handelt, für die die Israelis Todfeinde sind. Dass die Israelis Todfeinde sind, dachte auch Hani, die als Patient im Galilea Medical Center, einem großen Krankenhaus in Nordisrael, liegt. Der 28-jährige Syrer wollte vor 2 Jahren in Ghouta nahe Damaskus seine Frau und die beiden Kinder vor den näher rückenden Kampfhandlungen in Sicherheit bringen. Während der Fahrt traf ihn die Kugel eines Heckenschützen in den Kopf und verletzte ihn lebensgefährlich. Hani schildert, wie man ihn erst in ein provisorisches Feldlazarett brachte. Dort konnte man für ihn nichts tun. Danach begann die Reise zum Erzfeind.
Vom Feldlazarett brachte mich ein Bekannter heimlich in die Nähe der israelischen Grenze. Dort griff mich dann eine Patrouille auf und brachte mich hierher. Seit 2 Jahren bin ich nun hier, wurde 25 Mal operiert, eine OP steht noch aus. Danach kann ich dann wieder nach Hause zurückgehen.
Hani ist einer von rund 5.000 syrischen Verwundeten, die in den letzten 5 Jahren aus dem Bürgerkriegsland nach Israel gebracht und dort behandelt wurden. In der Klinik in Naharija hat Eyal Sela viele von ihnen behandelt.
You must understand that they are injured in Syria and they wake up in Israel.
Man muss sich klar machen, sie werden in Syrien verletzt und wachen in Israel auf. Das ist ein regelrechter Schock. Noch vor 2-3 Jahren waren sie am Anfang zutiefst erschrocken, sprachen nicht mit uns. Schließlich sind sie aufgewachsen mit dem Bild, wir sind der zionistische Feind.
Der Arzt hofft, dass seine Arbeit und die seiner Kollegen Früchte trägt.
Ich tue das für die Zukunft meiner Kinder. Wenn ich die Möglichkeit habe, die Haltung der Syrer zu ändern, dann mache ich das.
Bei seinem Patienten Hani, der seit gut 2 Jahren in der Klinik in Naharija behandelt wird, scheint dies der Fall zu sein. Vom Erzfeind Israel ist bei dem 28-jährigen Syrer nichts mehr zu spüren.
Nach 2 Jahren Behandlung bringe ich den Menschen in Israel vor allem Respekt entgegen. Ich habe viel Barmherzigkeit und eine ungemein professionelle Behandlung erfahren. Ich kann Israel nur in höchstem Maße bewundern.
Es sind Syrer wie Hani, die Marco Moreno darin bestärken, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Der pensionierte Armeeoffizier war früher Chef des Projektes Operation Gute Nachbarschaft. Und er gibt zu, dass es bei dem israelischen Engagement nicht nur um Nächstenliebe geht. Dahinter stehen auch strategische Überlegungen.
Es liegt in unserem ureigenen Interesse. Wir lösen dadurch ein Sicherheitsproblem. Wir könnten das auch mit Flugzeugen, Panzern und Gewehren machen. Aber wir haben einen anderen Pfad gewählt und wir sagen, es war richtig.
Und doch macht Israel nicht den nächsten Schritt. Das Land wird keine Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland aufnehmen. Und Ex-Soldat Marco Moreno steht hinter dieser Entscheidung der Regierung. Israel sei ein kleines Land, betont er, und er fragt, wie viele sollten wir aufnehmen? 1 Million, 2 Millionen, 500.000? Das Nachbarland Jordanien hat zehntausende Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Israel weigert sich, diesen Schritt zu gehen.
Julio Segador aus Israel. Wir wollen vom Palio im italienischen Siena reden. Und da gilt vor allem, vergessen Sie alles, was Sie über Pferderennen wissen. Zwar rasen 10 Rennpferde mit ihren Jockeys 2-mal im Jahr jeweils 3 Runden auf der berühmten Piazza del Campo in Siena im Oval, aber der Palio ist viel mehr als das, mehr als nur ein Rennen. Die Ortsteile von Siena, die Contrade, streiten sich das ganze Jahr darum, wer am Ende das begehrte Stück Stoff gewinnt. Monatelang wird gedealt, damit auch ja nicht die gegnerische Contrada siegt. Die Pferde werden erst wenige Tage vor dem Rennen ausgelost. Die Fantini, die Jockeys, sind häufig unzuverlässige Gesellen. Und es wird bestochen, dass sich die Balken biegen. Jan-Christoph Kitzler hat hinter die Kulissen geblickt.
Wer den Palio von Siena begreifen will, der sollte sich Zeit nehmen, schon vorher kommen. Denn wenn 2-mal im Jahr 10 Pferde mit ihren Jockeys, den Fantini, über die berühmte Piazza del Campo rasen, dann kann man eh mit niemandem in Ruhe sprechen. Dann kocht Siena vor Leidenschaft. Mit etwas Abstand aber kann man Menschen treffen wie Roberto Barzanti. Er ist fast 80, war mal Bürgermeister von Siena, später Vizepräsident des Europaparlaments. Der Palio ist kein Pferderennen, das ist nur ein Vorwand oder die Gelegenheit für ein Fest der Gemeinschaft, für Siena, das trotz aller Angriffe über die Jahrhunderte in den Herzen und in der Leidenschaft der Menschen überdauert hat. 17 Stadtteile, Contrade gibt es in Siena, 10 dürfen jeweils mitmachen, und zwar 7, die beim letzten Mal nicht dabei waren und 3, die ausgelost werden. Sie heißen Orca, also Gans, Tartuca, Schildkröte oder Drago, Drache. Manche von ihnen sind seit Jahrhunderten verfeindet, und so einzigartig der Palio ist, so sehr ist er auch typisch italienisch, sagt Roberto Barzanti. Der Palio ist Ausdruck von Einzelinteressen, wie sie für Italiens Kultur typisch sind. Hier gibt es 17 Contraden in einer Stadt. Hier gab es schon immer einen gewissen urbanen Narzissmus. Das war schon immer eine Stadt, die sich selbst gespiegelt hat. Henry James zum Beispiel hat gesagt, in Siena ist alles chinesisch, aber alles hat seinen Höhepunkt überschritten, denn es gibt diese Erinnerung an eine Größe, die es nicht mehr gibt, aber die sich auch noch nicht vollständig aufgelöst hat.
Dissolta.
Rund um den Platz läuft ein Festumzug, der an die alten Stadtteile die Contrade erinnert. Und auf einem Wagen von vier riesigen weißen Stieren gezogen, ist der Palio zu sehen, ein Tuch, das jede Contrada, die im Rennen ist, gewinnen will. Und dann kommen die Fantini auf ihren Pferden, dabei ist auch Giovanni Bruschelli, genannt Trecciolino. 13 Mal schon hat er gewonnen, beim 14. Sieg würde er den Rekord einstellen. Doch Bruschelli wird 50, er ist der älteste Starter im Feld, schon vor dem Palio hat er seine Chancen realistisch eingeschätzt. Ich bin über den Punkt hinaus, wo ich der beste Fantino war. Jetzt gibt es 3, 4 Jüngere, die dran sind, die gewonnen haben und denen die Contrade mehr zahlen, auch für die Zukunft. Ich bin in gewissen Situationen vielleicht ganz nützlich, aber wenn ich in die Zukunft schaue, dann ist das Geburtsdatum in meinem Ausweis natürlich eine Last. Das Problem beim Palio ist, nichts ist klar. Die Pferde werden ein paar Tage vor dem Rennen ausgelost, dann erst engagieren die Contrade die Jockeys. Und beim Rennen ist die Startposition entscheidend, auch die entscheidet sich erst in letzter Sekunde. Bruschelli ist natürlich ein guter Reiter, er hat viel Erfahrung, aber er sagt, entscheidend ist, dass man im Kopf elastisch ist. Beim Palio ist es wie im Leben, du kannst planen, was du willst und dann passiert etwas Unvorhergesehenes, so ist das. Du trainierst das ganze Jahr, du bereitest die Pferde vor, aber du weißt nicht, ob du am Ende darauf sitzt oder ob das Pferd an einen anderen geht, den du nicht abkannst. Und dann hast du ihm das Pferd trainiert. Du kannst schlecht aussehen, wenn du für deine Contrada verlierst, aber genauso, wenn die verfeindete Contrada gewinnt. Bis zum Schluss weißt du nichts. Das ganze Jahr über wird gedealt, da werden Absprachen mit den Fantini getroffen, Bündnisse geschmiedet, Szenarien durchgespielt und am Ende kommt dann doch alles anders. Und wichtiger noch als ein eigener Sieg ist, dass die gegnerische Contrada nicht gewinnt. Der Palio ist kein Pferderennen, das ist organisierter Wahnsinn, gelebte Gemeinschaft, die aus dem Wettstreit entsteht. Und wenn eine Contrada gewinnt, wird es teuer, sagt Francesco Cilerei, der Chef der Orca, der Gans, die bisher die meisten Palios gewinnen konnte.
È l'unico gioco che io lo definisco tale, dove chi vince spende.
Das ist das einzige Spiel, wenn man es so definieren will, wo der Sieger zahlt. Normalerweise kassiert der gewinnt, aber hier muss man zahlen, das ist schon mal nicht normal. Der Palio, die Contrada, ist das Herz, die Seele, der Geist, freiwilliges Engagement. Man lebt die Contrada, man wird darin geboren und man stirbt dort.
La Contrada la si vive, si nasce e si muore nella Contrada.
Chiocciola! Montone! Drago!
Und all das verdichtet sich zu einem Pferderennen, das keine 2 Minuten dauert. Am Morgen haben Pfarrer in den Contrade die Pferde gesegnet. Jetzt müssen sie nacheinander in die Startbox, bis auf das 10. Pferd. Wenn das einreitet, wird das straff gespannte Tau gelöst und die Pferde rasen los. Doch vorher laufen die Spielchen, die Fantini versuchen es zum letzten Mal mit Bestechung, damit das Rennen auch ja erst dann startet, wenn sie in einer günstigen Position sind.
Tutte le volte. Quando si arriva in quel momento, dico, ma perché non sono nato da un'altra parte?
Jedes Mal, wenn der Moment kommt, dann frage ich mich, warum bist du nicht woanders geboren, in einer anderen Stadt? Denn das ist ein Leiden. Aber auch wenn wir nicht mitmachen, wenn du, wie man in Siena sagt, einen Touristen-Palio machst, wenn du nicht mitmachst und auch nicht dein Gegner, dann spürst du trotzdem dieses Zittern, diese Angst, was man nicht beschreiben kann.
Tremore che non è descrivibile, cioè.
Und dann löst sich diese endlose Spannung, das Rennen geht los, die 15.000 Menschen auf dem Platz sind ein einziger Schrei. 3 Fantini fallen schon in der ersten gefährlichen Kurve von ihren nassgeschwitzten Pferden, sie reiten ohne Sattel. Auch Giovanni Bruschelli wird es nicht ins Ziel schaffen. Dafür gewinnt Drago, der Drache. Die ganze Nacht werden Mitglieder der Contrada mit ihren Fahnen durch die Stadt ziehen, immer wieder. Bis zum nächsten Palio, bis zum nächsten Wahnsinn, der alles ist, nur kein Pferderennen.
Jan-Christoph Kitzler aus Siena. Und das war das Echo der Welt mit Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.